So, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kondition. Ich würde dann gerne zunächst im Bibeltext weiterlesen, Kapitel 2. Wir lesen nochmal ab Vers 7. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satan ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht aller Teil. Der Herr aber ist treu, der euch berufen, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Vers 10, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Vers 13, ihr aber, Brüder, ermattet nicht, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, ihn bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihr beschämt werdet, und erachtet ihn nicht als einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, was das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, wir waren vor der Pause stehen geblieben bei diesen beiden Geheimnissen, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und das Geheimnis der Gottseligkeit. Und wir haben gesehen, dass beide Gesetzmäßigkeiten, beide Geheimnisse heute wirksam sind. Das eine in den Ungläubigen und das andere in den Gläubigen. Jetzt möchte ich gerne zunächst einen ganz kurzen Exkurs machen und nochmal zeigen die Unterschiede zwischen dem wahren Christus und dem Antichristen. Da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden, die wir in der Bibel sofort erkennen können. Der Jesus kam im Namen seines Vaters und er wurde abgelehnt. Der Antichrist kommt im eigenen Namen und er wird angenommen werden. Der Jesus kam auf die Erde, um Gott zu verherrlichen. Das war eines seiner Ziele, warum er gekommen ist. Der Antichrist hingegen kommt und verherrlicht sich selbst. Nicht Gott, sondern sich selbst. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Abdruck seines Wesens und die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Im Gegensatz dazu trägt der Antichrist die Charakterzüge dessen, der ihn inspiriert, nämlich die Charakterzüge Satans. Und einen größeren Unterschied könnte man sich kaum vorstellen. Der Jesus ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Antichrist hingegen kommt, um zu herrschen und zu verderben, also wiederum genau das Gegenteil. Der Jesus ist gekommen, Gott sei Dank, in Gnade und in Wahrheit. Der Antichrist kommt genau mit den entgegengesetzten Charakterzügen, nämlich er kommt in Härte und er kommt in Lüge. Der Jesus war gehorsam, er hat sich völlig Gott unterworfen. Er tat nichts aus sich selbst, sondern er tat das, was Gott ihm gesagt hat, was der Vater ihm geboten hat. Der Antichrist, wir haben das gesehen, kennt nur Rebellion und Widerstand, wieder das exakte Gegenteil. Christus hat sich selbst zu nichts gemacht und Knechtsgestalt angenommen. Der Antichrist erhöht sich selbst und herrscht über andere. Der Jesus hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Natürlich nicht, weil er Gott war. Der Antichrist, der nicht Gott ist, der nichts ist, stellt sich selbst als Gott dar. Auch das haben wir gesehen. Das nur mal so als kleinen Vergleich zwischen Christus und dem Antichristen. Und so schrecklich das auf der einen Seite ist, sich mit den Charakterzügen des Antichristen zu beschäftigen, so zeigt uns das auf der anderen Seite, wenn wir das Gegenteil einfach betrachten, wie vollkommen unser Herr ist. Ja, in den Versen 4 und 7 haben wir dann die volle Offenbarung des Bösen. Und der Apostel Paulus spricht jetzt von zwei Dingen, die zurückhalten, oder zwei Elementen, wie zwei Bremsen. Er spricht hier von, was zurückhält und der zurückhält. Dieses Zurückhalten, das ist ein Aufhalten, ein Hindern, ein Hemmen. Man könnte das vergleichen mit einer Bremse oder vielleicht noch besser mit einem Schleusentor. Und wenn das Schleusentor sich öffnet, dann ergießt sich die ganze Wasserflut. Und so gibt es heute zwei Dinge auf dieser Erde, zwei Elemente, die verhindern, dass sich das Böse so offenbart und die damit auch verhindern, dass das kommt, was die Bibel die große Drangsal nennt. Nun, was sind das für zwei Dinge? Das erste ist das, was zurückhält. Das ist also sachlich und das ist nicht so schwierig. Das ist die Anwesenheit der wahren Gläubigen. Solange wir die Gläubigen der Gnadenzeit noch auf der Erde sind, das heißt, solange der Herr Jesus noch nicht zur Entrückung gekommen ist, kann der Antichrist nicht offenbar werden und damit auch der Herr Jesus noch nicht auf diese Erde zurückkommen. Das heißt ganz klar, wir als Gläubige brauchen nicht darauf zu warten, dass der Antichrist kommt. Wir werden den Antichristen nicht hier auf dieser Erde erleben, weil vorher Christus gekommen ist. Vorher kommt der Herr Jesus zur Entrückung und danach kann erst der Antichrist offenbar werden. Das heißt, wir brauchen überhaupt nicht darüber zu spekulieren, wer dieser Antichrist sein könnte, ob er schon lebt oder ob er gar schon offenbar ist. Es mag sein, dass er schon lebt, das mag sein, aber offenbar geworden ist er garantiert noch nicht und das werden wir auch nicht erleben, weil der Herr Jesus zuerst zur Entrückung kommt. Wir, die Gläubigen, sind das, was zurückhält. Und dann gibt es jemanden, der zurückhält, also eine Person, und das ist ohne Frage der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt. Der Heilige Geist ist zu Pfingsten auf diese Erde gekommen, er hat Besitz genommen von jedem einzelnen Gläubigen. Die Versammlung, die Gemeinde Gottes ist durch den Heiligen Geist entstanden und im Augenblick der Entrückung wird der Heilige Geist in Person, der jetzt in uns wohnt, von dieser Erde zurückgenommen. Also die Gegenwart des Heiligen Geistes auf dieser Erde ist auch solch ein Schleusentor. Und beide Schleusentore, beide Bremsen werden weggenommen, die Schleusentore geöffnet, wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt. Dann sind wir Gläubigen weg und dann ist der Heilige Geist in Person weg. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht dann auch noch wirkt. Das tut er wohl in dieser Zeit, aber als Person wird der Heilige Geist von der Erde weggenommen in dem Moment, wo Christus zur Entrückung erscheint. Das sind diese beiden Schleusentore oder diese beiden Bremsen. Und dann spricht der Apostel Paulus in den Versen 8 bis 12 über das Gericht, über den Antichristen, das dann stattfindet, wenn der Jesus Christus zurückkommt. Dieses Gericht trifft den Antichristen, das lesen wir hier. Und in der Offenbarung lesen wir, dass es gleichzeitig auch diesen römischen Gewaltherrscher trifft, der mit dem Antichristen zusammen eine Allianz bildet. Der Jesus wird den Antichristen verzehren, haben wir hier gelesen, durch den Hauch seines Mundes. Das heißt, es ist für den Herrn Jesus eine Kleinigkeit, diesen gewaltigen Irrführer zu vernichten. Hauch des Mundes, das ist nichts, ein Hauch. Für den Herrn Jesus ist eine Kleinigkeit, ihn zu besiegen. Die Offenbarung sagt uns, dass der Herr Jesus ein zweischneidiges Schwert dazu benutzt. Das ist eine ergänzende Information und dieses Schwert spricht natürlich von Kraft, aber es spricht auch von Leichtigkeit und Schnelligkeit. Es ist also für den Herrn Jesus keine große Sache, diesen Mann zu vernichten, der hier auf dieser Erde sein Unwesen für eine gewisse Zeit getrieben hat. Dann heißt es, er wird ihn vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Vernichten, das hatten wir vorhin schon mal, bedeutet auch hier nicht, dass die Existenz aufhört. Auch dieser Mann wird ein ewiges Verderben im Feuersee haben. Die Erscheinung seiner Ankunft, haben wir eingangs gesagt, ist eine persönliche Rückkehr auf dieser Erde, wenn der Jesus am Ölberg erscheint, um dann den Tag des Herrn beginnen zu lassen, das tausendjährige Reich. Also erstens wird der Antichrist gerichtet, das noch dazu, in Offenbarung 19 gibt es Einzelheiten über dieses Gericht, das kann man zu Hause dann mal nachlesen. Also der Antichrist wird gerichtet, aber auch, und das macht uns dieser Vers, der Abschnitt hier klar, diejenigen, die diesem Antichristen gefolgt werden, werden auch richten. Satan wird auch gerichtet werden. Satan ist in dem Antichristen wirksam. Das ist völlig klar hier zu erkennen. Wir lesen von Macht, wir lesen von Zeichen und wir lesen von Wundern. Das ist wieder Imitation. Das sind drei Elemente, Zeichen, Macht und Wunder, die wir in der Apostelgeschichte am Anfang auch finden in der christlichen Kirche, in der Gemeinde Gottes, die dort sichtbar wurden am Anfang. Und wieder wird imitiert und dadurch verführt der Antichrist Menschen, die dann auf der Erde leben, Ungläubige, die ihm folgen werden, solche, die den Herrn Jesus Christus nicht angenommen haben. Diese Menschen gehen ewig verloren. Und wir haben vorhin in Kapitel 1 schon gesehen, sie gehen verloren, weil sie dem Evangelium nicht gehorcht haben. Hier wird jetzt gesagt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, das ist wieder ungehorsam, aber auch, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben, das ist Unglaube. Das sind die zwei Gründe, warum Gott Menschen bestrafen wird mit dem ewigen Gericht. Weil sie ungehorsam waren, schuldhaft ungehorsam, und weil sie ungläubig waren, weil sie die Botschaft abgelehnt haben. Das sind die zwei Gründe, die hier erwähnt werden. Und es wird ein dritter hinzugefügt, sie haben Wohlgefallen gefunden an der Ungerechtigkeit. Wer ungehorsam ist, wer Gott nicht glaubt, der findet dann Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Es sind hier nicht die Heiden, die Gott nicht kennen, sondern es sind Menschen, die die Wahrheit hätten kennen können. Hier in Europa leben Menschen, die kein Problem haben, sich mit der christlichen Wahrheit vertraut zu machen. Das Christentum ist verbreitet, auch immer noch verbreitet, und jeder, der hier in europäischen Ländern lebt, hat die Möglichkeit, sich die Frage zu stellen, welche Botschaft richtet Gott in der Bibel an mich? Aber diese Menschen wollten nicht annehmen, sie wollten nicht glauben, nochmal, das ist ungehorsam und das ist Unglauben. Diese Menschen, die dem Antichrist folgen, teilen auch sein Schicksal. Und das Gericht steht jetzt schon fest, aber es wird am großen weißen Thron ausgeführt. Und es ist völlig klar, wenn das hier beschrieben wird, das möchte ich unterstreichen, es gibt keine zweite Chance. Wer Jesus Christus jetzt in der Zeit der Gnade, am Tag des Heils nicht annimmt, wird keine zweite Chance bekommen. Wer heute das Evangelium der Gnade hört, ist verantwortlich, es zu glauben und diesem Evangelium zu gehorchen. Wer das nicht tut, bekommt nach der Entrückung des Herrn Jesus keine zweite Chance mehr. Die Menschen, die das Evangelium gehört haben, nicht angenommen, nicht geglaubt haben und nach der Entrückung des Herrn Jesus hier auf dieser Erde leben, haben keine zweite Möglichkeit. Diese Menschen hier in Europa werden dem Antichristen folgen. Für die gilt das, was wir hier lesen, dass Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns gibt, dass sie der Lüge glauben. Und ich hoffe nicht, dass hier heute Nachmittag oder am frühen Abend noch jemand ist, der dem Evangelium noch nicht gehorcht hat. der Botschaft Gottes nicht geglaubt hat. Es ist Gehorsam und es ist Glaube. Gott bietet heute noch das Heil an in dem Herrn Jesus Christus. Nimm dieses Heil an und lass diese Chance nicht vergehen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass niemand hier ist, den diese Worte betreffen. Aber wenn doch, dann nutz die Gelegenheit, nimm den Herrn Jesus als den Retter an, auch als den Retter vor diesem kommenden Zorn, der hier beschrieben ist. Ja, hier ist die Rede von solchen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden und denen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns schickt. Vielleicht wird der eine oder andere von den Gläubigen jetzt unruhig. Nehmen wir denn immer die Liebe zur Wahrheit an? Und ich möchte mal diesen Vergleich hier machen als einen praktischen Hinweis, wenn wir hier über das Gericht reden. Natürlich können Gläubige in Sünde fallen. Aber wir finden doch kein Wohlgefallen daran. Ein Schaf, das kann in den Schmutz fallen und das Schaf wird immer versuchen, so schnell wie möglich wieder herauszukommen. Ein Schwein hingegen fühlt sich im Dreck so richtig wohl, das kannst du waschen, wie du willst, du kannst es sauber machen, es wird zurück in den Dreck laufen. Das zeigt den Unterschied zwischen einer Natur, einem Menschen, der eine neue Natur hat, der einem Schaf gleicht. Wir können als Gläubige in die Sünde fallen und wir können äußerlich aussehen wie ein Schwein. Aber wir werden immer das Bemühen haben, wenn göttliches Leben da ist, wieder rauszukommen. Da hingegen ein Ungläubiger, der kann sich äußerlich rausputzen, der kann sauber aussehen. Wenn du ihn laufen lässt, wird er wieder in den Schmutz zurückkehren. Das ist die alte Natur, die in den Schmutz geht. Und das ist die neue Natur im Gläubigen, die immer wieder raus möchte. Das nur, damit hier nicht jemand beunruhigt ist. Ja, dann kommen wir zu Vers 13 bis zum Ende von Kapitel 3. Und das ist eigentlich jetzt so ein bisschen das Thema Korrektur in Bezug auf Fehlverhalten. Der Apostel dankt noch einmal für die Thessalonicher. Er hat das am Anfang schon getan. In Vers 13 sagt er nochmal, wir sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Und man hat das Gefühl, wenn man Vers 13 liest, dass der Apostel Paulus eigentlich froh ist, dass er dieses traurige Thema von Kapitel 2 in den ersten 12 Versen verlassen kann. Es ist ja nicht etwas Angenehmes, sich damit zu beschäftigen. Und doch ist es einfach wichtig, dass wir ein klares Auge haben für das, was geschehen wird. Aber jetzt kommt der Apostel Paulus wieder auf die Gläubigen zu sprechen. Jetzt kommt er auf uns zu sprechen und er dankt für die Thessalonicher. Er fordert sie auf zur geistlichen Festigkeit und Stabilität. Er fordert sie auf zum Gebet und zur Erinnerung an die Treue Gottes. Dann spricht er von dem unordentlichen Wandel, von dem Fehlverhalten der Thessalonicher und er hat noch einige Schlussworte an die Thessalonicher. Der erneute Dank ist wie in Kapitel 1, Vers 3 eine Schuldigkeit, die Paulus hier ausdrückt. Wir haben das schon gesehen. Kapitel 1, da dankt er für das, was Gott in den Glaubenden wirkt und hier dankt er für das, was Gott für die Glaubenden vorgesehen hat. Das ist ein kleiner Unterschied, nicht wahr? Paulus dankt für das, was Gott in den Thessalonichern gewirkt hat. Das dürfen wir auch tun. Wir dürfen füreinander danken, für das, was Gott in dem anderen wirkt. Aber wir dürfen auch danken für das, was Gott für uns und auch für unsere Glaubensgeschwister vorgesehen hat. Und das ist jetzt das Thema, was hier vor uns kommt. Er nennt sie, ist auch eine schöne Bezeichnung, vom Herrn geliebte Brüder. Seht, der Paulus hatte sich mit dem Tag des Herrn beschäftigt, der mit Gerichten beginnt. Aber jetzt sagt Paulus diesen Gläubigen, ihr lieben Thessalonicher, dieser Herr, der im Gericht kommt, der Gericht üben wird, ist der Herr, der euch jetzt liebt, der euch liebt. Ihr braucht keine Angst haben vor diesem Tag des Herrn. Ihr kommt nicht in diese Gerichte hinein. Der Herr, der dann im Gericht kommt, wird vorher zur Entrückung gekommen sein. Und jetzt liebt er euch. Ihr wisst, ihr seid vom Herrn geliebt, nicht nur von Gott geliebt, nicht nur vom Vater geliebt, nicht nur von Jesus geliebt, sondern vom Herrn geliebt. Das ist eine ganz seltene Anrede, die wir hier finden. Ja, wenn wir jetzt die Verse 12 und 13 lesen, die nicht so ganz und 14, die nicht so ganz einfach zu verstehen sind, dann möchte ich das einfach in ein paar Fragen aufteilen, dann wird uns relativ klar, was Paulus hier sagt. Wer ist der Handelnde? Es ist Gott. Gott erwählt. Gott erwählt von Anfang zur Errettung. Es ist nicht eine menschliche Idee, uns zu retten, sondern es ist eine göttliche Idee. Gott hat gewählt, erwählt oder auserwählt. Und das ist ganz sicher, Gottes Absichten ändern sich nicht. Er hat uns von Anfang erwählt. Wenn Gott einmal etwas sich vorgenommen hat, dann ändert er seine Meinung nicht, sondern was er von Anfang sich vorgenommen hat, das wird er auch umsetzen. Die zweite Frage, auf die uns dieser Text hier eine Antwort gibt, ist, wann Gott handelt oder gehandelt hat. Von Anfang an, das meint hier von Grundlegung der Welt. Und er hat gehandelt in der Zeit, als er uns berufen hat. Die Erwählung ist von Anfang an, aber der Ruf Gottes hat uns in dem Augenblick erreicht, wo wir den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben. Eine dritte Frage, wozu hat Gott uns erwählt? Und der Text sagt zuerst zur Erlangung der Errettung. Und das meint im direkten Sinne zur Errettung vor den Gerichten. Errettung hat ja in der Bibel immer den Gedanken, dass wir aus einer Gefahr herausgenommen werden. Das ist der Hauptgedanke von Errettung. Errettung bedeutet, dass Gott uns aus einer Gefahr herausnimmt. Und die Gläubigen, die den Herrn Jesus angenommen haben, die Gott berufen und erwählt hat, sind unter anderem dazu erwählt, vor den Gerichten gerettet zu werden. Das ist ein deutlicher Hinweis neben anderen, der uns zeigt, dass die Gläubigen nicht durch die große Drangsal gehen. Gott hat uns zur Errettung vor diesen Gefahren bestimmt. Der Jesus ist derjenige, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Das ist nicht nur der ewige Zorn, der auf den Menschen bleibt, sondern das ist auch der Zorn, der in den Gerichten vor dem Tag des Herrn über die Menschen kommt. In diesen Zorn, in diese Gerichte kommen wir Gläubigen nicht hinein. Aber es ist nicht nur, dass wir errettet werden vor einer Gefahr, sondern Gott hat uns auch positiv erwählt zur Erlangung der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Das ist hier in erster Linie die Herrlichkeit im Reich. Und diese Herrlichkeit teilt der Herr Jesus mit uns. Das ist etwas Großartiges. In Johannes 17, Vers 22 sagt der Herr Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wenn der Herr Jesus in Herrlichkeit erscheint, dann erscheinen wir mit ihm in Herrlichkeit und teilen hier auf dieser Erde seine Herrlichkeit. Im Vaterhaus hat der Jesus seine Herrlichkeit als der ewige Sohn. Die werden wir nicht teilen. Diese Herrlichkeit werden wir anschauen. Aber hier auf der Erde werden wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich mit ihm teilen. Dazu hat Gott uns erwählt. Also Gott handelt. Er hat gehandelt am Anfang und er hat in der Zeit gehandelt und er hat uns erwählt zur Errettung vor den Gerichten und zur Erlangung der Herrlichkeit, die wir mit dem Herrn Jesus teilen. Dann kommt eine vierte Frage, wie hat Gott das zustande gebracht? Paulus sagt, durch Heiligung des Geistes, dass der Heilige Geist, das ist Gottes Seite, der Geist Gottes sondert uns ab zu Gott, das ist das, was Gott tut, aber Gott hat das auch zustande gebracht im Glauben an die Wahrheit. Das ist unsere Seite. Glauben, das bedeutet, das anzunehmen, was Gott gesagt hat. Das sind die beiden Seiten, die bei einer Bekehrung eines Menschen zusammenfallen. Die Seite Gottes, das, was Gott wirkt und tut. Und das, was wir tun müssen, nämlich im Glauben annehmen, was Gott gesagt hat. Dann kommt eine fünfte Frage, die hier beantwortet wird in diesem Text. Wodurch hat Gott gehandelt? Indem er uns in der Zeit durch das Evangelium berufen hat. Das Evangelium ist das Mittel, das Gott benutzt, um Menschen zu diesem Kenntnisstand zu bringen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Der Handelnde ist Gott. Gott hat gehandelt von Anfang an und in der Zeit, als er uns berufen hat. Wir sind erwählt zur Errettung und zur Erlangung der Herrlichkeit. Gott hat das zustande gebracht durch Heiligung des Geistes, wie Paulus hier sagt, und durch den Glauben. Und wodurch hat Gott gehandelt? Indem er uns durch das Evangelium gerufen hat. Jetzt kommen in den Versen 15 bis 18 eine Aufforderung zur Ermunterung, eine Aufforderung und Ermunterung zur geistlichen Festigkeit der Thessalonicher. Und er appelliert an unsere Verantwortung und sagt als erstes, ihr sollt feststehen. Feststehen meint, sich nicht erschüttern zu lassen, sich nicht abbewegen zu lassen im Blick auf falsche Lehren. Das galt hier ganz speziell für die Thessalonicher im Blick auf die falsche Lehre bezüglich der Gerichte und der Prüfungen, in der sie standen. Aber das gilt natürlich für uns heute im Blick auf alles das, was an Irrtum an uns herangetragen wird. Gott möchte, dass wir feststehen, dass wir uns nicht einfach abbewegen lassen, sondern dass wir auf dem Fundament des Wortes Gottes und der guten Belehrung der Bibel stehen. Die zweite Aufforderung ist, die Thessalonicher sollten die Überlieferungen halten. Überlieferungen sind hier die göttlichen Unterweisungen. Und Überlieferung hat hier nichts mit Traditionen zu tun. Traditionen, das wäre ein Thema für sich, das zu behandeln. Traditionen sind nicht grundsätzlich schlecht, aber Paulus meint hier nicht Traditionen, sondern er meint die Überlieferungen des Wortes Gottes, die wir festhalten sollen. Dann spricht Gott Paulus von der Gnade Gottes. Wir sehen wieder einerseits unsere Verantwortung, aber andererseits die Gnade. Das sind auch zwei Dinge, die immer wieder zusammengehören. Gott fordert uns schon auf, er legt Verantwortung auf uns, aber andererseits können wir immer wieder sehen, wie Gott handelt, und Gott handelt auch hier. Paulus spricht von dem Trost. Wir haben Trost, er tröstet uns, im Blick sicherlich auf die Schwierigkeiten und Nöte und ja, Verunglimpfungen, die wir heute in der Nachfolge des Herrn Jesus erleben, da brauchen wir Trost. Zweitens befestigt uns Gott in jedem Werk, das sind unsere Taten, und in jedem Wort, das ist das, was wir reden. Wir sollen feststehen, das ist unsere Verantwortung, aber gleichzeitig ist es Gott, der uns befestigt. Das sind die beiden Dinge, die immer wieder zusammengehen. Und es ist völlig klar, dass wir ohne Gott nichts bewegen. Gnade und Verantwortung gehen immer zusammen. Das eine ist so wichtig wie das andere. Gott handelt, aber wir haben auch unsere Verantwortung. Dann schreibt Paulus davon, dass wir von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus geliebt sind. Gottes Liebe ist etwas Zeitloses. Gott hat uns geliebt in der Vergangenheit, als er seinen Sohn für uns gegeben hat. Gott liebt uns jetzt in der Gegenwart. Seine Liebe umgibt uns jeden Tag. Und Gott wird uns auch in der Zukunft lieben. Diese Liebe, das ist etwas, was unser ganzes Leben umrahmt. Unser Gott und Vater, der uns geliebt hat. Der uns liebt und der uns lieben wird. Dann spricht er vom ewigen Trost. Dieser ewige Trost, den können wir zeitlich sehen. Er hört nie auf. Auch im Himmel wird es noch diesen Trost geben. Aber vor allen Dingen meint es vielleicht ewiger Trost, dass es ein besonderes Gewicht an Trost ist, was Gott uns gibt. Und hier spricht Paulus von einer guten Hoffnung. Die Hoffnung des Christen ist nicht irgendeine Hoffnung, es ist eine gute Hoffnung. An anderen Stellen lesen wir von einer lebendigen Hoffnung oder von einer glückseligen Hoffnung. Das ist das, was die Hoffnung eines Christen ausmacht. Nicht irgendwie ein vages Hoffen, sondern eine feste Zuversicht, eine gute Hoffnung, eine lebendige und lebendig machende Hoffnung und eine glückselige Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Und das alles haben wir aus Gnaden. Dann haben wir in den ersten 5 Versen von Kapitel 3 die Aufforderung zum Gebet für andere und die Erinnerung an die Treue des Herrn. Wir haben gesehen, dass Paulus für die Thessalonicher betet, aber jetzt bittet er die Thessalonicher, dass sie für ihn beten sollten. Und es ist klar, jeder Mitarbeiter im Werk des Herrn braucht das Gebet der anderen. Selbst ein Mann wie Paulus hatte die Gebete der Gläubigen nötig. Und wie viel mehr haben wir, die wir schwache Diener des Herrn sind, heute, und das sollte jeder von uns sein, die Gebete und die Fürbitte der anderen nötig. Ohne die Gebete unserer Mitgeschwister könnten wir überhaupt keinen Dienst tun. Die Gebete sind konkret. Hier geht es um das Wort des Herrn, das laufen sollte. Laufen, das meint verbreitet werden. Das ist ein wichtiger Wunsch bis in unsere Zeit hinein. Noch ist Zeit der Gnade und Gott möchte, dass das Evangelium verbreitet wird. Er möchte auch uns dazu benutzen, entweder aktiv an der Front zu stehen oder mindestens aber in den Gebeten das zu unterstützen. Das Wort des Herrn soll laufen. Übrigens ist es hier nicht das Wort des Christus, sondern hier ist es das Wort des Herrn, dass der Herr Jesus der Herr ist, dem wir folgen und dem wir dienen. Das Wort soll verherrlicht oder gekrönt werden. Die Größe des Wortes Gottes, die Schönheit des Wortes Gottes soll sichtbar werden, wenn es verkündigt wird. Ja, dann spricht Paulus vor der Gefahr, vor bösen Menschen bewahrt oder vor dem Risiko, dass böse Menschen da sind, und er möchte davor bewahrt werden. Und das ist auch eine Gefahr für jeden Diener. Es gibt böse Menschen und wir brauchen Errettung oder Bewahrung. Hier meint Errettung natürlich die Errettung aus täglichen Umständen, wenn der Apostel Paulus hier sagt, dass wir errettet werden von schlechten und bösen Menschen. Dann erinnert Paulus an die Treue des Herrn. Der Herr ist treu. Er ist treu uns gegenüber, den Gläubigen. Er hält immer, was er verspricht. Darauf können wir uns ganz fest verlassen. Der Herr Jesus ist treu. Aber er ist auch treu. Er ist auch zuverlässig im Blick auf das, was er über die Ungläubigen gesagt hat. Das Gericht, das der Herr angekündigt hat, wird er auch ausführen. Der Herr ist auch in diesem Sinn treu. Das Gericht steht vor der Tür. Das Gericht wird kommen und wir können sicher sein, dass der Herr auch diese Dinge, die wir hier gelesen haben, am Ende von, in der Mitte von Kapitel 2, in den Versen 10, 11 und 12, dass er das wahrmachen wird. Das Gebet zeigt wieder unsere Verantwortung. Und dann kommt die Seite wieder der Gnade, der Herr befestigt und bewahrt. Das sind immer die zwei Dinge, die hier nebeneinander laufen. Er befestigt uns, warum? Damit wir nicht fallen. Er bewahrt uns, damit wir nicht verletzt werden. Er bewahrt uns vor dem Bösen. Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Das Böse könnte man sachlich nehmen und das Böse könnte man auch persönlich auffassen. Das Böse um uns herum, das sehen wir, das beeinflusst uns, das gefährdet uns und wir brauchen Bewahrung. Aber der Böse, das ist der Teufel, ist natürlich heute auch wirksam. Er arbeitet und auch davor müssen wir heute bewahrt werden. Das ist das, was der Herr Jesus tut. Das ist seine Seite. Aber unsere Verantwortung haben wir eben auch deutlich gesehen. Dann erkennen wir, dass der Paulus Vertrauen zu den Thessalonichern hatten. Das ist auch überaus schön zu sehen, dass Paulus Vertrauen in die Gläubigen hatte. Können wir auch etwas von lernen. Er wusste und war überzeugt, sie würden das tun, was er ihnen sagte. Aber Paulus hatte nicht nur Vertrauen in die Gläubigen, er hatte noch mehr Vertrauen zum Herrn. Er wollte, dass der Herr die Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus lenkt. Unsere Herzen gelenkt zu der Liebe Gottes, das heißt, wir brauchen das deutliche Empfinden, dass seine Liebe uns umgibt. Wir wissen das, theoretisch, dass Gott uns liebt, aber Paulus möchte, dass wir wirklich ein tägliches Empfinden haben von der Liebe Gottes. Nochmal, die Thessalonicher gingen durch große Schwierigkeiten und sie brauchten dieses Empfinden, dass ein Gott der Liebe sie umgab. Aber sie brauchten auch das Ausharren des Christus. Das Ausharren, das brauchen wir in unseren Umständen. Der Hebräerbrief spricht von dem Ausharren des Christus. Christus hat selbst ausgeharrt, als er hier auf dieser Erde war, und er harrt immer noch aus bis zu dem Augenblick, wo seine Feinde gelegt werden zum Schemel seiner Füße. Und dieses Ausharren soll uns anspornen, auch auszuharren. Dann kommt Paulus jetzt am Ende dieses Briefes auf ein ganz praktisches Thema zu sprechen, nämlich den unordentlichen Wandel. Und man könnte sich fragen, was ist ein unordentlicher Wandel? Ich würde es mal so formulieren, ein unordentlicher Wandel ist ein Verhalten außerhalb der göttlichen Norm, außerhalb der überlieferten Glaubenswahrheit. Wörtlich bedeutet das Wort so viel wie aus der Reihe tanzen oder nicht im Gleichschritt marschieren. Wenn so eine Soldatentruppe marschierte damals und da tanzte jemand so aus dem Gleichschritt dieser Soldaten, das ist das Wort, was hier gebraucht wird für einen unordentlichen Wandel. Deshalb außerhalb der göttlichen Norm. Es geht also um Unregelmäßigkeiten im Verhalten und der Apostel Paulus spricht hier ein Thema ganz konkret an, das damals offensichtlich so aktuell war, wie es heute aktuell ist, nämlich das Thema nicht arbeiten zu wollen. Es gab offensichtlich bei den Thessalonichern eine Unregelmäßigkeit in ihrem Berufs- und Arbeitsleben. Und das musste wohl selbst den Ungläubigen auffallen und war natürlich zum Schaden für das Zeugnis. Das ist hier der unordentliche Glaube. Paulus sagt, wenn so jemand unordentlich wandelt, soll man sich zurückziehen. Zurückziehen meint auf Distanz gehen und klar erkennen lassen, dass man damit nicht einverstanden ist. Sich zurückziehen meint, dass man nicht so tun kann, als wenn alles völlig normal läuft. Wichtig ist, dass es hier bei dem Zurückziehen nicht um einen Ausschluss geht. Das Thema behandelt Paulus in 1. Korinther 5, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Paulus sagt dann in den Versen selbst, wie er Vorbild war, dass selbst er als Diener des Herrn, wir würden heute sagen als ein vollzeitlicher Diener des Herrn, doch ein Vorbild in dieser Sache gewesen ist. Er hatte ein Recht, auf Spendenbasis zu leben, aber er hat es nicht getan. Er hat von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern er hat selbst gearbeitet, um sein Leben zu unterhalten und zu finanzieren. Und damit war er für die Thessalonicher ein besonderes Beispiel. Sie sollten diesem Beispiel nachahmen, das heißt auf gleiche Weise handeln oder nachvollziehen. In 2. Korinther 11 sagt Paulus, dass er ein Recht gehabt hätte, vom Evangelium zu leben. Ich habe das schon zitiert, aber keinen Gebrauch gemacht hat. Paulus war im Werk des Herrn. Wir würden heute sagen, er war ein Vollzeiter im Werk des Herrn. Und doch war er gleichzeitig Zeltmacher. Das lesen wir ganz deutlich an einigen Stellen. Und er hat also für seinen eigenen Lebensunterhalt gesorgt, um nicht anderen auf der Tasche liegen zu müssen. Er wollte niemand beschwerlich fallen und deshalb hat er sich selbst finanziert. In der Apostelgeschichte, da in seiner Rede an die Ältesten von Ephesus, sagt er, dass er sogar Nacht und Tag gearbeitet hat. Nicht Tag und Nacht, sondern Nacht und Tag. Das heißt, er hat jede Gelegenheit genutzt, auch zum Arbeiten, um eben genug zum Leben zu haben. Ja, ich habe gesagt, das war damals ein aktuelles Thema und ist heute ein aktuelles Thema. Deshalb ganz kurz ein paar Gedanken zur Arbeit. Arbeit ist eine Gabe Gottes. Und Gaben Gottes sind immer gut und für Gaben Gottes sollten wir auch dankbar sein. Das Arbeiten ist nichts Negatives, sondern das Arbeiten ist positiv. Und Gott formuliert den ganz klaren Grundsatz, wenn jemand nicht arbeiten will, die Betonung liegt auf will, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das kennen wir natürlich heute kaum noch. Wir leben in einem Sozialstaat mit guter Absicherung. Und selbst Leute, die nicht arbeiten wollen, werden in der Regel mit einem Minimum versorgt. Aber der Grundsatz Gottes ist, wenn jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Nicht, wenn jemand nicht arbeiten kann oder wenn andere Umstände da sind. Wir kennen das heute, Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Alter, andere Dinge. Das ist nicht gemeint. Aber wenn jemand, der arbeiten kann, nicht arbeiten will und anderen auf der Tasche liegt, das ist das, was Paulus hier vorstellt. Ja, Arbeit ist eine Gabe Gottes aus dem Paradies. Im Paradies gab es übrigens schon körperliche Arbeit und geistige Arbeit. Beides hat der Adam gemacht. Er hat körperlich gearbeitet und er hat auch mit seinem Kopf gearbeitet. Das sind die beiden Arten von Arbeit, die wir heute auch noch kennen. Oft natürlich auch in der Kombination. Arbeit ist ein Segen Gottes für uns. So sollten wir das sehen. Es ist nichts Negatives, sondern etwas Positives. Die Bibel fordert uns im Buch der Sprüche reichhaltig auf, fleißig zu arbeiten. Nicht lässig, sondern fleißig zu arbeiten. Arbeit soll auch belohnt werden. Das ist auch ein göttlicher Grundsatz. Ja, ich habe schon gesagt, es geht um das Nicht-Wollen der Arbeit. Es geht nicht um unverschuldete Arbeitslosigkeit, Krankheit oder andere Umstände, sondern dass jemand sich auf Kosten der anderen, der Geschwister, der Gesellschaft, des Staates einfach ein gutes Leben leisten möchte. Das ist der Punkt. Es geht überhaupt nicht darum, dass jemand vollzeitig im Werk des Herrn arbeitet. Paulus sagt das und dann durch die Geschwister und Spenden finanziert wird. Das ist völlig in Ordnung. Paulus sagt, ich habe ein Recht dazu. Er hat es nur nicht gebraucht, aber wenn es andere gebrauchen, ist das völlig in Ordnung. Das ist nicht gemeint. Ja, wer nicht arbeiten will, der tut eben was anders. Machen wir nachher. Ne? Wer nicht arbeiten will, der tut eben was anders. Kein Mensch lebt im Vakuum und wer nicht arbeitet, der steht eben in der großen Gefahr, sich um andere Dinge zu kümmern. Sich um Dinge zu kümmern, die ihn nichts angehen. Das war offensichtlich das Problem hier bei den Thessalonichern, dass sie irgendwelche anderen Dinge trieben und sich in die Privatsphäre ihrer Glaubensgeschwister einmischten, in Dinge, die sie nichts angingen. Ich habe mal einen schönen Satz gefunden von dem Bengel, das war ein Pietist vor vielen Jahrhunderten, der hat gesagt, Müßiggang ist ein Stachel der Neugier, denn die Natur verabscheut das Vakuum. Das ist auch ein interessanter Satz, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich bemerkenswert. Müßiggang ist der Stachel der Neugier, das heißt, wer nichts zu tun hat, der ist neugierig, irgendwas muss er ja machen, denn die Natur verabscheut das Vakuum, das ist völlig klar, wir können nicht nichts tun. Irgendwas tun wir immer, entweder wir tun was Gutes und arbeiten, oder wir mischen uns in Dinge rein, die uns nichts angehen. War damals ein Thema und ist auch heute ein Thema. Ja, dann lesen wir hier, dass Paulus die Gläubigen auffordert, in der Stille zu arbeiten. Ich denke, das ist auch ein Hinweis, praktischer Hinweis für uns. Wir müssen nicht so viel aufheben, um unsere Tätigkeit machen, nicht so viel erzählen von dem, was wir alles machen, was wir alles leisten, was wir alles können, sondern wir sollen in der Stille arbeiten, beständig und regelmäßig. Das ist der Gedanke, den Gott mit der Arbeit verbindet. Wir sollen unser eigenes Brot essen, eben nicht das Brot der anderen und anderen auf der Tasche liegen. Wir dürfen uns natürlich einladen lassen und dann dürfen sie uns auch schmecken lassen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass jemand prinzipiell auf Kosten anderer leben möchte. Und dann kommt das Positive, nicht ermatten, anderen Gutes zu tun. Das ist genau das Gegenteil. Wir sollen also nicht so leben, dass wir von anderen etwas erwarten, dass sie uns etwas geben, sondern wir sollen anderen Gutes tun. Wir sollen für solche da sein, die in Not sind. Es gibt Leute, die eben unverschuldet nicht arbeiten können. Das gibt es auch heute. Es gibt Leute, die unverschuldet in Schwierigkeiten geraten, auch finanzielle Schwierigkeiten. Da dürfen wir dann, wenn Gott uns die Möglichkeit gibt, auch helfen. Wir sollen das Gute, das heißt das Richtige, tun. Im Galaterbrief haben wir diesen schönen Vers, lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, alle Menschen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das ist eine schöne praktische Aufforderung, die wir gut verstehen und der wir auch heute noch nachkommen können. Ja, dann gibt Paulus einige Hinweise, wie soll man mit Menschen umgehen, die unordentlich wandeln, konkret hier, die nicht arbeiten wollen. Das erste ist aus dem ersten Brief schon, man soll sie zurechtweisen, damit fängt es an, man soll sie darauf hinweisen und ermahnen. Dann haben wir eben gesehen, das zweite ist, man soll sich zurückziehen, das heißt, man soll auf Distanz gehen und nicht so tun, als wenn nichts wäre. Und dann spricht Paulus hier als drittes von einem Bezeichnen. Das ist ein etwas schwieriger Ausdruck. Bezeichnen bedeutet, dass man öffentlich ein Fehlverhalten, also vor den Geschwistern offensichtlich, kenntlich macht. Wie das genau geschieht, sagt der Apostel Paulus nicht. Darüber gibt es keine Regeln. Wie bezeichnet man? Wie macht man das kenntlich? Es gibt sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass so ein Fehlverhalten dann in der örtlichen Versammlung auch kundgetan wird. Dass man klar sagt, das und das tut der Bruder oder tut die Schwester und das ist entgegen den Gedanken des Wortes Gottes. Dann wird gesagt, wenn jemand bezeichnet worden ist, man soll keinen Umgang haben. Das bedeutet Abbruch der sozialen Kontakte. So jemand kann man nicht einfach zur Geburtstagsfeier einladen oder zu einem schönen Abendessen einladen, sondern keinen Umgang haben. Aber doch, und das ist der fünfte Punkt hier in Vers 15, zurechtweisen als einen Bruder. Das heißt, die Ermahnung, die Zurechtweisung, die wir da oben als erstes schon hatten, die Ermahnung soll in diesem Fall nicht aufhören. Man soll sich um einen solchen weiter kümmern, in dem Sinne, dass man sein Fehlverhalten ihm vorstellt, natürlich mit dem Ziel, dass er davon lässt. Ziel ist, dass der Betroffene beschämt wird und sein Verhalten ändert. Das lasse ich jetzt mal weg, sonst läuft uns die Zeit ein bisschen weg. Wir kommen jetzt zu den Schlussversen, in den Versen 16 bis 18. Spricht der Apostel Paulus von dem Herrn des Friedens. Am Ende vom 1. Thessalonicher Brief spricht er von dem Gott des Friedens. Und ich finde es sehr schön, dass Paulus hier am Ende dieses Briefes, wo er ja von dem Tag des Herrn gesprochen hat, wo er von den Gerichten gesprochen hat, die diesem Tag des Herrn unmittelbar vorausgehen, dass er jetzt von dem Herrn des Friedens spricht. Der Herr des Friedens gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Will er damit nicht den Thessalonichern deutlich machen, dass sie keine Angst haben müssen vor diesem Herrn? Auch keine Angst haben müssen vor den Gerichten? Sie brauchen keine Angst haben. Warum nicht? Weil der Herr Jesus vorher kommt, weil er uns vorher entrückt, bevor die Gerichte über diese Erde kommen. Dieser Herr ist für uns nicht der Herr des Gerichts. Er ist für uns, die Gläubigen, der Herr des Friedens. Warum? Weil er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes am Kreuz auf Golgatha. Dafür wollen wir ihm ewig danken. Der Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist das, was wir in Kapitel 1 gesehen haben. Das ist das, was uns heute hier auf dieser Welt, in dieser Welt begegnet. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das ist der Herr des Friedens. Der Friede wird uns gewünscht zu jeder Zeit, in allen Umständen, und er wird gewünscht für alle Gläubigen. Das ist ein Friede, ja, der durch nichts erschüttert wird, ein Friede, der allen Bedürfnissen gerecht wird. Jederzeit, in allen Umständen und für alle Gläubige. Der Herr selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch. Das ist ein Wunsch des Apostels. Der Herr ist tatsächlich natürlich mit uns. Er ist bei uns, das ist seine Gemeinschaft. Aber er ist auch mit uns, das ist konkrete Hilfe. Hier sagt Paulus, der Herr sei mit euch. Er helfe euch. Er sei bei euch, er sei eure Unterstützung. Wir dürfen seine Gemeinschaft und seine Hilfe genießen. Und dann tut Paulus etwas, was in der damaligen Zeit unüblich war. Er nennt sich am Anfang des Briefes, das ist normal, aber am Ende des Briefes nennt er sich noch einmal. Wir machen das ja heute anders, wir unterschreiben ja den Brief am Ende. Früher war es üblich, dass man am Anfang den Brief praktisch unterschrieb. Aber Paulus unterschreibt hier am Ende nochmal. Warum tut er das? Wahrscheinlich tut er das, um die Echtheit dieses Briefes zu unterstreichen. Denn wir haben vorhin gesehen, dass es falsche Lehrer gab, die einen Brief gefälscht hatten und die ihn imitiert hatten. Und deshalb möchte Paulus hier einfach nochmal deutlich machen, dass dieser Brief authentisch ist. Und dann kommt der Schlusswunsch, das ist die Gnade Gottes. Und ich denke, das ist uns allen völlig klar. Wir leben alle aus der Gnade. Wir leben alle aus der unverdienten Zuwendung Gottes. Vielleicht sind die Probleme der Thessalonicher nicht unbedingt unsere Probleme. Das mag sein. Vielleicht sind wir auch im Blick auf das, was Paulus den Thessalonichern hier schreibt, belehrt und wissen es, dann ist es gut. Aber eines ist für uns alle klar. Wir brauchen diese Gnade. Diese Gnade hat uns gerettet. Diese Gnade begleitet uns auf dem Weg und wir hoffen völlig auf die Gnade, die uns gebracht wird, wenn der Jesus wiederkommt. Es ist Gnade, die das ganze Leben eines Christen einrahmt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles wird von der Gnade eingerahmt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Damit schließt dieser kurze, inhaltsreiche, lehrreiche und auch praktische Brief für uns.